CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift CX Plattform zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX Community mit Janine Kreienbrink und Cyril Luckzinger, moderiert von Björn Nägelmann.
So, da sind wir mit einer weiteren Folge der Shift CX Vibes hier am ersten Mittwoch im Monat, immer um 17 Uhr. Mein Name ist Björn Nägelmann von Congress Media. Ich habe die Ehre, hier immer die Vibes zu moderieren. Und ja, dabei geht's, dass ich hier mich gleich mit der Janine Kreienbrink und dem Cyril Luckzinger unterhalten darf, die ich jetzt hier auch auf die Bühne hole. Und wir unterhalten uns über die aktuellen Themen in der CX-Community. Und da sind die beiden Protagonisten, die ich hier immer dabei habe. Hallo Janine, hallo Cyril.
Hallo.
Hallo miteinander.
Ja, heute wollten wir ein bisschen was Neues machen. Ich wollte es dann auch perfekt machen mit einem Countdown-Intro. Und dann habe ich mich hier verhaspelt und habe noch nicht mal das sauber auf LinkedIn sauber reingestellt. Und ja, so ist das halt manchmal, ne? Aber vielleicht ist es ja in dem Imperfekten wird das Perfekte. Wie geht's euch?
Gut. Ich war gerade eine Woche am Bodensee. Sehr schön.
Sehr schön. Schon Sommerurlaub. Schon erholt. Ja. Und jetzt schon Start in die Rückrunde.
Genau. Viel zu früh.
Cyril.
Ja, ich arbeite noch eine Woche und dann habe ich 4 Wochen Ferien am Stück. 4 Wochen am Stück und da bin ich dann Mitte August wieder zurück. Aber das sind so Arbeitserholungsferien. Also ich werde in dieser Zeit eben auch am Bodensee sein oder sonst unterwegs irgendwo in der Dachregion. Und, aber ich freue mich, einmal nicht arbeiten zu müssen, so mit Terminen und Meetings. Auf das freue ich mich, ja.
Ja, wir haben die Vibes auch als Podcast rausgebracht mittlerweile. Ihr könnt alle Folgen nachhören, die wir immer hier publiziert haben, eigentlich seit Anfang letzten Jahres. Darf ich ja mit euch immer so aktuelle Geschehnisse in der CX-Community, in der CX-Entwicklung besprechen. Wie war der letzte Monat? Wie war der Monat Juni im Rückblick? Erstmal so ganz global.
Also ich habe auf jeden Fall einige sehr positive CX-Erfahrungen selber als Kundin gemacht und von daher ein schöner CX-Monat.
Ja, bei mir war es auch sehr dicht an Veranstaltungen, an Referaten, an Geschehnissen. Also ich habe auch den Eindruck, die Community wird immer auch aktiver und macht Spaß, wirklich auf diesem Gebiet zu arbeiten.
Die Diskussionen werden intensiver, der Austausch, jetzt natürlich auch wieder hier und da verschiedenste Live-Präsenzformate, wo man sich mal wieder intensiver austauschen kann, hat man beim letzten Mal schon ein bisschen drüber diskutiert, da kommt ja noch mal ein bisschen mehr Tiefe rein, oder?
Ja, auf jeden Fall, das macht viel aus, aber ich bin noch nicht so viel analog unterwegs wie Cyril, ich habe tatsächlich immer noch sehr viele. Achso, nee, einen hatte ich sogar am Bodensee, fällt mir gerade ein. Ich wäre beinahe drüber hinweggegangen. Das war sehr schön. Und sonst bin ich halt noch sehr viel digital auch unterwegs.
Sehr schön. Wir haben uns alles neu macht der Juli gedacht. Bringen wir ein neues Format rein. Bisher haben wir ja immer so ein bisschen, jeder hat so ein paar Themen mit reingeworfen. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen strukturierter angehen und haben uns überlegt, jeder bringt ein Thema rein, was wir dann hinterher vertieft diskutieren wollen. Wir haben uns heute darauf geeinigt, Cyril, du machst den Anfang. Magst du mal einsteigen? Welches Thema hast du mitgebracht?
Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, was praktisch jeden interessiert und vor allem die dann interessiert, die direkt betroffen sind. Ich spreche über das Reisechaos. Und das Reisechaos wird ja sehr stark in Verbindung gebracht mit den Fluggesellschaften. Und ich bin ja so auch ein wenig ein Fan von dieser Passenger Journey, weil sie gibt einem bei der Customer Journey immer auch ein wenig die Flughöhe vor, oder? Weil das eine Passenger Journey lässt sich sehr gut strukturieren über Angebotssuche, Transfer zum Flughafen, Aufenthalt am Flughafen, Aufenthalt an Bord und Aufenthalt dann wieder am Boden an der Bestimmungsdestination. Wenn ich sage ideale Flughöhe, jetzt habe ich 5 Elemente aufgezählt und Und meiner Meinung nach sind das 5, 6 Elemente auch für die Erlebnisschritte in anderen Themen, die von Relevanz sind. Jetzt die Situation, die wir in der Reisebranche haben, ist so, dass das Fliegen unberechenbar geworden ist. Also es ist nicht mehr berechenbar und in jüngster Zeit verschiedene Einflussfaktoren dazu geführt haben, dass die Preise auch sehr stark steigen. Also ich habe dieses Wochenende gehört, dass jetzt durch das Ausdünnen des Flugplans in Deutschland plötzlich Kurzstrecken zwischen München und Hamburg 600, 700 oder 800 Franken kosten, wenn man sie überhaupt noch kriegt im Juli. Und der Hintergrund ist ja der, dass die Fluggesellschaften im März 2020 mehr oder weniger aus einem Vollbetrieb ihr ganzes System runterfahren mussten. Und keine Branche ist ja so kapitalintensiv wie die Flugbranche. Also man muss ja dreistellige Millionenbeträge investieren, bevor man überhaupt ein Flugticket verkaufen kann. Braucht Flugzeuge, braucht Wartung etc. etc. Und all diese Fixkosten, die konnten die Fluggesellschaften konnten die nicht runterfahren. Also die mussten sie trotzdem bezahlen. Und jetzt bekunden sie tatsächlich große Mühe beim Anziehen der Nachfrage. Aber man muss auch sehen, dass diese Nachfrage von praktisch null oder sagen wir von 20% jetzt auf 90% hinaufgeht. Und natürlich auch mit sehr viel neuem Personal. Die Gründe kennen wir, dazu kommt. Was ich aber klar verteidigen will, es sind ja nicht nur die Fluggesellschaften, es sind auch die Flughäfen, die dazu beitragen, die nicht mehr das Sicherheitspersonal haben. Und wenn ich zurückdenke, ich habe da einmal ein Management-Seminar gemacht, wo der Auftrag gewesen ist, einen A320, der aus London kam, in Zürich abzufertigen. Und diese Abfertigung brauchte 18 verschiedene Partner am Boden. Also es ist ja alles, was es dann dazu braucht, dass das so ist. Ich habe auch den Eindruck, dass sich diese Situation kurz-, mittelfristig nicht verbessern wird und dass wir frühestens im nächsten Sommer dann wieder von Normalbetrieb reden können. Jetzt kommt noch darauf an, welchen Corona-Winter wir dann überhaupt haben, was da noch daherkommt.
Oder also Ölkrisenwinter.
Ja, oder Ölkrisen oder Gaskrisen. Jetzt ein praktisches Beispiel. Ein Kollege von mir wollte am Montagmorgen von Wien nach Zürich fliegen, weil er um 9 ein wichtiges Meeting hatte und er war dann um 6 am Flughafen in Wien. Und man hat ihm angeboten, am Abend um 5 von Wien nach Genf zu fliegen und dann den Anschlussflieger zurück nach Zürich, wo er dann um 20 Uhr angekommen wäre. Also ist ja völlig verrückt, oder? Und jetzt stelle ich ein wenig in den Raum, also ihr spürt, ich bin da so ein wenig aus der praktisch Lobby ich verteidige ein wenig die Luftverkehrsbranche. Aber wie erlebt jetzt ihr, das ist ja eine Katastrophe für die ganze Customer Experience Bewegung, oder? Das ist ja schlimmer, geht nicht mehr, Janine.
Ja, und ich bin ganz froh, dass ich zurzeit einfach wirklich nicht fliegen muss. Ne? Also das ist das Einzige, was ich gerade dazu sagen kann. Aus Kundensicht, ne? Und generell aus Customer Experience Sicht oder aus Unternehmenssicht denke ich, dass es wurde einfach ein bisschen zu kurz gedacht. Ich nehme die Fluggesellschaften nicht so sehr in den Schutz, muss ich gestehen. Das war eine sehr schwierige Zeit, das ist klar. Trotzdem war es vorauszusehen, dass es wieder anlaufen würde. Und ich finde, es ist sehr kurz gedacht gewesen, dann so viele Mitarbeiter einfach zu entlassen und dann zu schauen, wie man weiter wieder hochfahren kann. Wir können halt die Menschen nicht so schnell trainieren auf ihren Jobs. Also mir ist es zu kurzfristig gedacht einfach.
Björn? Ja. Also ich finde auch, dass da also zu viel in Schutz nehmen darf man da nicht. Wir haben auch eine Klimakrise. Auch da habe ich wenig großes Mitgefühl für die Branche. Also wir müssen da auf alternative Konzepte halt überlegen und das hätte man auch früher machen können. Und da hätte man natürlich durchaus auch die Customer Journey schon jahrelang anders denken können und nicht in diesen Massenverkehrsbetrieb Geschichten, die man vorher hatte. Und ja, natürlich, wenn da jetzt viele Player sozusagen in der Abwicklung drin involviert sind, dann hätte man sich in der Zeit ja auch überlegen können, wie kann man da bessere Koordinations-, Kollaborationsflüsse gestalten, dass man vielleicht auch das Ganze mit dem wenigeren Personal, welches man sich da jetzt in der Zwischenzeit zugetan hat, um wirtschaftlich zu überleben, dann auch danach halt irgendwie effizient und erlebnisorientiert arbeiten zu können. Also das müssen ja andere Branchen genauso tun. Also und wir müssen, ich sehe jetzt uns als Erlebnis-Event-Anbieter, wir sind ja auch gebeutelt und müssen uns auch trotzdem überlegen, was für eine spannende Experience wir bieten und können trotzdem auch nicht die Hände heben und sagen, na, jetzt müsst ihr Kunden das aber auslöffeln, weil wir konnten ja nicht.
Ja, und das war ja auch 2018, 2019, vor Corona hatten wir das, diese Überlastung der Flugkontrollen in Europa, wo es einfach zu viele Flieger hatte. Und ich mag mich erinnern, da mussten auch Langstreckenflieger ab Zürich einfach 2-3 Stunden warten, weil sie gar keinen Luftkorridor erhielten, irgendwie um über Irland in die USA zu fliegen. Und Es sind schon sicher auch ganz viele strukturelle Fragen drin. Aber es zeigt einfach auf, wie kurzfristig sich eine Situation auch ändern kann. Und von dem her ist das eine Branche auch, die diese Emotionalität mitbringt und die Passenger Journey oder eben auch die Customer Journey. Hier durchläuft man ja live oder durch alle Schritte hindurch. Und ich mache es mir immer wieder zwischendurch einmal so zur Aufgabe, um mich da wieder auch in anderen Themen auf der richtigen Flughöhe zu sein, um eben diese Erlebnisschritte auch in Erinnerung zu rufen. Und es braucht unglaublich viel Koordination. Und jedes Ereignis, das dazukommt, kann zu einer Störung fühlen. Aber
du hast ja wohl angeführt, es ist ja nicht nur der Flug das Erlebnis, sondern die ganze Prozesskette auch vor dem Flug etc. Auch die war ja schon teilweise sehr stark digitalisiert, aber auch da hat es ja vor Corona schon immer gehakt. Also genug Leute, die dann sich immer wieder mit Unverständnis natürlich geäußert haben, wenn Flüge storniert oder wurden oder umverlegt wurden etc. und man zu wenig informiert wurde oder der Kunde einfach allein gelassen wurde. Da hätte man ja jetzt ja in der Corona-Phase durchaus das eigentlich schon mal streamlinen können und hätte vielleicht jetzt auch bei weniger Personal irgendwie bessere Kommunikationsflüsse zum Kunden hin aussteuern kann. Da ist ja auch viel Nicht-Kommunikation jetzt auch gerade im Moment passiert, wo dann gesagt wird, okay, ja, konnten wir ja nicht erahnen. Und das geht irgendwie gar nicht, finde ich.
Ja, und dieses ständige in den Warteschleifen hängen, ne, was man immer wieder hört, das hat man natürlich auch schon vor Corona gehört. Und das ist so, glaube ich, mit das Frustrierendste, außer man steht am Sicherheitscheck-in und kommt nicht weiter. Das ist bestimmt genauso schlimm, aber und da haben andere Player ja wirklich auch gezeigt, was man tun kann, unter anderem die Telekom. Die hat natürlich jetzt einen einfachen Job, die hat jetzt nicht den Flugverkehr aufrechtzuerhalten, aber trotzdem, da ist, finde ich, sehr viel passiert rund um das Hotline-Thema einfach. Ich denke, da hätte man noch ein, wie du gesagt hast, Björn, das hätte man in der Down-Phase sozusagen eigentlich ganz gut mal regeln können.
Ja. Aber da muss man auch, wir haben ja auch in anderen Diskussionen auf unseren Veranstaltungen, wo es auch um Kollaboration und Neuordnung und Neuausrichtung geht, da haben wir auch einige Fluggesellschaften auch in den letzten Jahren dabei gehabt. Also da gibt es ja durchaus Veränderungen in den Organisationen. Man muss ja nicht sagen, darf ja jetzt auch nicht sagen, okay, die haben gar nichts getan. Die verändern sich ja, aber anscheinend nicht schnell genug.
Oder nicht alle, ne? Es gibt ja durchaus sehr viele positive Beispiele auch.
Ja.
Cyril, also Airlines immer rein oder die japanische Airline, die auch einiges sehr richtig gemacht hat, auch in der Krise, die eben die Mitarbeiter teilweise verliehen haben und nicht gekündigt haben. Ne? Das ist, kostet vielleicht mehr, aber es zahlt sich dann eben aus, wenn man nicht gleich alle entlässt.
Und wir sind wieder bei dem Punkt, den wir ja schon mal diskutiert haben. EX bestimmt die CX, ne? Also die
Employee Experience, das hängt
und die Mitarbeiterorientierung bestimmt die Kundenorientierung am Ende.
Also ich danke für die Diskussion und schlage vor, ich behalte dieses Thema im Auge. Also man kann dem ja auch praktisch nicht ausweichen, man hört automatisch davon. Und dann bringe ich das vielleicht später noch einmal in anderer Form.
Okay. Genau. Janine, du kommst mit dem nächsten Thema.
Ich bin dran. Ja, passt ganz gut, weil ihr wisst ja, ich bin so die Kollaborationstante. Also mir ist es einfach sehr wichtig, dass Zusammenarbeit und über die Silos und Abteilungsgrenzen hinweg. Und wir haben ja dieses Kollaborationsformat, die CX Practitioners, ins Leben gerufen vor 1,5 Jahren. Das heißt, ich habe jetzt so einen richtig guten Rückblick mit 3 Tracks, die gelaufen sind und vielen CX-Managern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und was mich immer wieder wirklich beeindruckt und was ich jetzt mittlerweile auch in einem Unternehmen teste, eben intern da so ein Kollaborationsformat aufzusetzen, ist einfach dieses Zusammenarbeiten, wie weit einen das bringen kann. Ich wollte es mal an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Dieses Kollaborationsformat läuft eben so, dass wir uns 6 Monate lang mit einem engen, festen Kreis von CX-Managern einmal im Monat treffen und 2,5 Stunden dann an deren aktuellen CX-Herausforderungen arbeiten. Das heißt, jeder kann ein Thema reinbringen und ein CX-Manager hat das Thema hybride Zusammenarbeit reingebracht und er ist intern in der IT für die CX der Kollegen zuständig, also für die Employee Experience sozusagen. Und er hatte den Auftrag, diese hybriden Zusammenkünfte, die uns eben seit 2 Jahren begleiten und auch nicht mehr verlassen werden, besser zu gestalten, sodass die Kollegen eben vielleicht mit einer App oder sonst wie solche Zusammenkünfte leichter buchen können. Und das ist ein sehr komplexes Thema und er wusste irgendwie so gar nicht, wie er anfangen kann. Und wir haben dann eben gemeinsam überlegt, wie wir das tun können und haben da mit einem Desktop-Walkthrough gearbeitet. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das kann man eben auf einem Tisch machen, indem man wirklich mit Situationen spielt und sich erstmal verdeutlicht macht, um was es eigentlich geht. Und wir haben das mit SAP Scenes auf Miro gemacht und dann eben die verschiedenen Homeoffice-Themen dargestellt oder die Kollegen, die im Unternehmen zusammenkommen zu einer Veranstaltung, einfach mal abgebildet, was so passiert. Und es war einfach spannend, diese ganze Komplexität reinzuholen, aber trotzdem einfach mal wirklich anzufangen, ohne langwierig mit irgendwelchen Denkbarrieren rumzuspielen. Und wir haben dann ruckzuck festgestellt, beim Ausprobieren auf Miro, dass es darum geht, dass es eben nicht derjenige, der die Veranstaltung organisiert, dass der Wichtige ist, sondern jeder Einzelne muss klarkommen damit, wie komme ich denn zu der Veranstaltung? Habe ich einen Zoom-Link? Gehe ich ins Unternehmen? Also, dass die Verantwortung ganz woanders gelagert ist. Und darauf aufbauend haben wir dann in den nächsten Sessions Customer Journey Mapping gemacht, die verschiedenen Personas mal abgebildet, was müssen die haben und dann mit einem Service Blueprint geschaut, was für Prozesse intern da sein müssen. Und das hat sich dann über Monate hinweg im Unternehmen einfach dann auch weiterentwickelt. Wir waren immer so ein bisschen in Gesprächen mit dabei als Practitioner. Und mittlerweile nach ungefähr 3/4 Jahr ist es eben so, dass mit einem Serviceanbieter da so ein Service, ich glaube, das ist eine App, die wird entwickelt, um es den Kollegen leicht zu machen. Und es ist aber auch ein hybrider Coach entstanden, also ein Lernpfad für Mitarbeiter, weil eben auch herausgefunden wurde in dieser Phase des Testens über Desktop-Walkthrough, dass es nicht nur darum geht, die Veranstaltung zu organisieren, sondern auch die Veranstaltung selber zu moderieren. Also das ist eben spannend, dass über die Kollaboration und Kontinuität immer an einem Thema dranbleiben, dann auch so ein kleiner Mini-Kulturwandel stattgefunden hat. Und das ist, ja, das bringt uns wieder zum Thema Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche hinweg, wie man das gestalten kann und eben das Wissen von vielen nutzen kann. Das geht in diesen Brainstorm-Momenten gut, dann muss man auch wieder in sich gehen und weiterarbeiten, aber eben da, wo man das Wissen von vielen brauchen kann, ist es einfach sehr nützlich. Und ja, das wollte ich einfach gerne mit euch teilen, wie schnell einen das weiterbringen kann, wenn man mal zusammenkommt und einfach mal so barrierefrei überlegt, wie man weiterkommen kann.
Wichtiges Thema, kommt oftmals zu kurz, weil es oftmals dann in Prozessen verordnet und Aufgaben verordnet ist und dieser Austausch eigentlich gar nicht wirklich zustande kommt. Dafür gibt es ja dann wiederum so Design Thinking Methoden, wie du ja auch so anwendest, wo das dann strukturiert zusammengeführt wird. Ne?
Ja, und das, was mich jetzt noch weiter beschäftigt, auch was Cyril auch angesprochen hat, eben das Thema auch Personalmangel. Ich merke das eben auch bei gerade fast allen meiner Kunden, dass diese Zeit nachzudenken und mal zusammenzukommen, dafür muss man oft wirklich extern etwas machen, weil intern überhaupt keine Zeit ist, die Kollegen mal für so einen Austausch mal 2-3 Stunden einfach sozusagen zu buchen, weil die anderen Themen gerade wichtiger sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich ab und zu mal zurücklehnt, um nachzudenken. Und das wird immer schwieriger. Ne? Ich weiß, Cyril, was ist deine Erfahrung da?
Ja, absolut. Also ich habe das auch wieder. Heute hatten wir einen sogenannten Open Day, wo wir aus verschiedenen Abteilungen zusammenkamen. Und also Open Day heißt, dass keine Agenda oder keine Traktantenliste oder ihr sagt Tagesordnungspunkte so also bestanden haben, aber die Agenda hat sich dann innerhalb von wenigen Minuten gefüllt und wir haben dann Dinge wirklich wieder bereichsübergreifend im Zusammenhang wahrgenommen. Und da gab es gute Erkenntnisse, Sachen, die hervorragend, sehr viel besser funktionieren, als ich geglaubt habe, wo ich hinterkritisch war. Und es gibt Sachen, über die ich dann ein wenig erschrocken bin, weil ich geglaubt habe, das läuft eigentlich reibungslos. Oder was ich mit Leuten aus dem Verkauf dann gesprochen haben, das sind Faktorierungsprozesse, die offenbar im Moment Schwierigkeiten auch machen. Und da wird man, ähnlich wie ich jetzt vorhin in der Luftfahrtindustrie gesprochen habe, wieder zurückgeworfen, praktisch auf Feld 1. Also wenn man eine Leistung nicht richtig fakturieren kann, also es sind dann irgendwo auch wieder Basics und gleichzeitig reden wir dann bei der Dienstleistungsgestaltung von Wow-Momenten, oder? Also das hat wieder einen Realitätsbezug. Und ich habe mich vorhin gefragt, ob das eben dieser Bedarf wirklich auch jetzt durch diese ganze Corona-Situation oder Nach-Corona-Situation so eben sich schon stark verändert hat. Und genau solche Dinge, also die Zusammenarbeitsformen und eben wie sie du aufzeigst, Janine, eben wirklich auch pragmatisch und schnell also mit den Leuten diesen Austausch zu haben, wird immer wichtiger, also ja, wird immer zentraler. Als Einzelperson kenne ich das gut aus Konzernstrukturen heraus, du kannst praktisch ja nichts bewegen. Also du kannst sicher einen Marketingplan machen, etc., aber du bist so involviert oder es braucht so viele interne Abstimmungen, Budget und das und Freigabeprozesse und Leute überzeugen, etc. Und wenn du das nicht hinkriegst und nicht entsprechend kommunizieren kannst, bist du völlig verloren, dann musst du wahrscheinlich die Branche wechseln.
An anderer Stelle habe ich ja das auch immer wieder diskutiert, dass man halt ja mehr so einen offenen digitalen Mindset haben, mit dem man was bewegen möchte, oder dass sich dieser Mindset viel stärker im Unternehmen durchsetzen muss. Und wenn sich der gefunden hat, dann ist es auch wieder, dass man bereichsübergreifend verstärkt was zusammenarbeitend bewegen möchte und voranbringen möchte. Also vielleicht, das ist halt so dieses Mindset-Problem, womit wir natürlich jetzt. Wahrscheinlich ist es auch nur so ein Übergangsphänomen, ne? Also ein Transitionsphänomen, mit dem wir derzeit zu kämpfen haben. Manche Organisationsteile, die schon weiter voranschreiten, die was bewegen wollen, andere, die noch verharren in ihrem alten Denken, an dem sie festhalten möchten, weil das da alles viel schöner, besser war, wo sie das alles kontrollieren konnten. Und das ist vielleicht jetzt auch ein Übergangsding an der Stelle.
Ja, ich glaube, was so auch ganz wichtig ist, ist einfach immer wieder das Thema Budget und Geld. Ne? Je nachdem, wie ein Unternehmen aufgestellt ist, kann das schon das Hauptproblem sein, um überhaupt bereichsübergreifend arbeiten zu können. Ne? Wenn es Bereichsbudgets gibt und die Ziele wichtiger sind als das Gesamtunternehmen, wird es einfach generell schwierig. Das sehe ich immer wieder.
Ja,
Da hilft das schönste Mindset nicht, ne? Wenn du dann einfach an
das
deinen
stimmt.
Zielen gemessen wirst, die komplett in deinem eigenen Bereich nur liegen. Ne?
Aber wichtig ist sozusagen auch für CX haben wir immer wieder festgestellt, das geht eigentlich nur, wenn sozusagen dieses übergreifende Zusammenarbeit realisiert wird. Das heißt, wir brauchen da irgendwo, was weiß ich, die Rahmenbedingungen, die sich verändern oder das Mindset, das sich verändert, damit CX auch nachher zum Erfolg getragen werden kann, glaube ich.
Ja, und also ich habe gerade heute hatte ich ein Thema, wo wir jetzt schon seit 3 Monaten an einem Thema mit mehreren Abteilungen auch arbeiten. Und trotzdem haben wir jetzt herausgefunden, dass ein ähnliches Projekt schon länger lief und keiner wusste wirklich davon. Das ist immer das, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Cyril, aber das ist das Faszinierende. Ne? Sind ja auch immer viele Führungskräfte beteiligt. Dann frage ich mich immer, wo findet da der Austausch statt, ne? Wenn dann parallel so zwei, drei Projekte laufen, die ähnlich gelagert sind. Ne?
Das erinnert mich wieder an mein Gespräch mit dem Wolfgang Weber, was ich ja letztens schon angeführt habe, dass da ja auch oftmals immer das Problem ist der unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Also wir sprechen über Kundenorientierung, aber in der Prozesswelt kommen ganz andere Methoden und Zielsetzungen zum Ausdruck als vielleicht in der Marketing, also in der Marketingwelt als in der Produktwelt. Und das ist natürlich dann auch immer ein großes Problem.
Das kann ich nur unterstreichen. Oder wenn du wenn du sprichst über Touchpoints, dann meinen die einen die Kanäle oder irgendwie etwas, oder? Also das musst du wirklich als Glossarbegriff sauber verankern und es muss allen das klar und verständlich sein, sonst denkt jeder in seiner eigenen Welt. Ich meine, das ist ja auch völlig legitim. Jeder hat seine Erfahrungs- und seine Wissenswelt, aber das ist die Aufgabe des Produktowners oder des Projektleiters, dass er sagt, in diesem Projekt verstehen wir das und das darunter. Oder? Und es sind ja nicht, es geht ja nicht um hunderte Begriffe. Also das sind 10, 15 Begriffe, die es maximal gibt. Und wenn man schaut, wie viel Geld das ein Projekt kostet und wie lange dann das auch dauert, dann lohnt es sich, eben diese Begriffe auch zu klären. Das vereinfacht nachher vieles in der Umsetzung.
Ja, das Thema habe ich unter anderem auch gerade und da habe ich mich selber in die eigene Nase gefasst. Ich glaube, da war ich einmal auch nicht klar genug. Und wie du gerade sagst, jeder lebt in seiner eigenen Realität und manchmal vergisst man, dass der andere eine ganz andere hat.
Ja.
Gut, wir müssen auf die Zeit achten, weil wir haben ja eigentlich immer nur eine halbe Stunde. Wir sind heute schon oder jetzt mit unserem neuen Konzept eigentlich bei 35 Minuten. Und deswegen würde ich gerne zu meinem Thema kommen, was ich mitgebracht habe. Ich verfolge ja immer die unterschiedlichsten Veranstaltungen, Konkurrenz, Wettbewerbsbeobachtung, so auch unter anderem halt auch die Diskussion rund um den K5. Das ist ja ein großer E-Commerce, Retailing, Online-Retailing-Veranstaltung vom Jochen Krisch und vielen weiteren. Der Jochen, der hat das mal initiiert. Sozusagen der Branchentreff für Zalando, About You und Co. an dieser Stelle. Und natürlich haben die einen großen Boom gehabt die letzten 2 Jahre. Alles Online-Business ist natürlich durch die Decke gegangen, die ganzen Börsen. Und jetzt ist natürlich das kalte Erwachen mit der anstehenden oder doch vorausklingenden Wirtschaftskrise so ein bisschen. Und da war die große Diskussion, dass man halt jetzt nicht mehr Neukundengewinnung im Vordergrund sieht und Wachstum hier und Wachstum dort, sondern dass man viel stärker sozusagen auf Kundenbindung setzen will. Und das Thema Customer Retention war sozusagen das große Thema, was in verschiedensten Vorträgen da auf der K5 immer wieder hervorgebracht wurde. Unter anderem hatte der Dr. Markus Wübben, der auch bei uns schon immer war, er hatte zitiert, Customer Retention als wiederentdeckter Fokus im E- und Online-Commerce für die nächste Zeit. Dass dahinter ja sozusagen jetzt einfach viel stärker sozusagen so ein wertebasierter Ansatz ist, wo man natürlich mehr auf die Profitabilität eines einzelnen guten Kunden setzt und mit ihm arbeiten möchte und das wieder in den Vordergrund setzt. Und das stellt sich natürlich die Frage, wie verschiebt sich da jetzt auch vielleicht der CX-Fokus? Auch den hatte ich in den letzten Jahren ja immer bei uns auch gesehen. Vielfach wurde CX immer als Differenzierungsmerkmal für neue Märkte, für Absetzung im Wettbewerb gesehen. Natürlich im Customer-Service-Umfeld auch für so eine gewisse Kundenbindung, aber da auch eigentlich eher so das Delivery, dass man natürlich was Gutes machen will und dann natürlich halt auch dabei immer wieder im Blick hat, dass man den Kunden zufriedenstellen möchte und ihn behalten möchte, aber eigentlich dieser Fokus klar, dass wir Altkunden oder bestehende Kunden klar zufriedenstellen müssen und das Erlebnis steigern müssen, um sie zu binden, um sie abzusichern jetzt für die Zukunft. Ich glaube, das verschiebt sich da jetzt gerade und das fand ich einen ganz interessanten Blickwinkel oder kam mir so, ob sich da nicht das CX jetzt nochmal einen neuen Spin oder diese ganze CX-Diskussion und Bewegung jetzt nochmal einen neuen Spin kriegt, jetzt auch mit der Wirtschaftskrise, die da heraufgeschworen wird. Noch gibt es sie ja nicht wirklich. Es gibt zwar Inflation, aber noch so wirklich Kaufkraft hat sich noch nicht so grob verschoben. Wir fahren alle noch in Urlaub, stellen wir ja fest. Aber halt, ob sozusagen an dieser Stelle nicht dann doch sozusagen das CX jetzt nochmal eine andere Bedeutung oder auch die Diskussion um das Thema Customer Experience einfach nochmal eine andere Bedeutung bekommt. Wie seht ihr das?
Also ich fand das immer schon das wichtigste Thema, dass du die Kunden, die du hast, dass du dich um die als erstes kümmern musst. Also mich hat es schon immer tierisch aufgeregt, also wirklich richtig aufgeregt, wenn ich langjährig eine Zeitung abonniert habe und merke, dass die Neukunden grundsätzlich weniger Geld zahlen als ich als, keine Ahnung, 3-4-jähriger Abonnent. Von daher kann sein, dass viele Unternehmen so noch nicht gedacht haben, aber für mich ist das jetzt nichts Neues, sondern ich finde, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, ne? Weil,
ja, aber wenn ich halt diese ganzen Digital Marketing-Leute, die das Thema CX diskutieren, dann ging es immer um Conversion-Optimierung, noch mehr Kunden noch besser konvertieren.
Gut, das ist ja nicht, ja, aber die Kundenerfahrung zeigt sich immer, also da gibt es auch eine schöne Untersuchung von CX Omni. Ich glaube, die haben die auf der Shift CX vor 2 Jahren auch gezeigt, Björn. Vielleicht erinnerst du dich noch, die hat der Wolfgang Weber vorgestellt, dass das die Customer Experience zeigt sich immer am ehesten nach dem Kauf im Servicebereich. Ne? Das war eigentlich immer schon der Hauptfokus, weil da passieren die Problemfälle. Kaufen auf der Website geht meistens noch relativ gut, aber dann, was passiert danach, wenn irgendwas nicht gut geht? Von daher wundert es mich eigentlich, dass Sie das jetzt so in den Vordergrund schieben.
Ja, es waren jetzt die Online-Retailer, die das im Vordergrund natürlich gestellt haben, die da jetzt den Fokus setzen.
Ja. Aber also ich weiß nicht, Cyril, vielleicht siehst du das anders. Für mich ist das echt nichts Neues.
Ja, grundsätzlich darf es ja auch nichts Neues sein, weil man kann Kundenerfahrungsmanagement kann man auch als Kundenbeziehungsmanagement übersetzen und es im Customer Experience Management geht es ja letztendlich um die Qualität der Beziehung zum Kunden. Und dort haben wir wirklich zwei Aspekte. Einerseits eben den Kunden zum Kauf zu bewegen und ihn dann dort nachher in diesen sogenannten Loyalitätskreislauf hineinzukriegen, dass er eben immer wieder bestellt. Und solange er im Loyalitätskreislauf ist, kommt er gar nicht auf die Idee, Angebotssuche außerhalb dann eben zu machen und
weiß dort
wieder alle Schritte zu machen. Oder also eben, wenn wir jetzt bei meinem Lieblingsbeispiel, wenn ich nach Asien fliege, dann darf Singapore Airlines auch 200 Franken mehr kosten. Also ich würde wegen dem nicht irgendwie über Bangkok oder irgendwo fliegen, oder? Also da hat man schon so Präferenzen. Aber letztendlich ist es ja eine Frage der Unternehmungsführung. Ja. Und das ist eine Frage der Ziele. Also wenn du als Marketing- oder Verkaufsleiter natürlich so fordernde Ziele hast, oder dass du immer wieder um 10 oder 15% mehr generieren musst, oder? Dann ist es einfacher mit Tarara, weiß der Geier was, so Impulskäufe oder groß angelegte Kampagnen nachher zu fahren und dann hast du diesen Income in diesem Moment. Aber das ist natürlich dann nicht von Dauer. Du musst ja dann das immer wieder schieben. Und was wir jetzt haben in dieser E-Commerce-Landschaft, haben wir langsam eben auch da die ganze Kostenwahrheit. Also mittlerweile, ich habe mich ja immer in der Vergangenheit gewundert, weil ich ein wenig hinter diese Prozesse sehe und wie aufwendig das eben auch das Ganze ist. Und wenn man wieder hörte, Amazon hat eine Storytelling-Agentur, eine der größten gekauft, oder weil man einfach realisiert, dass Kunden auf einer digitalen Plattform nicht einfach für immer und ewig animiert werden, ihre Kleider und Klamotten zu kaufen, dass es immer mehr bedarf. Und dann sind wir dann bald irgendwann dann in der Nähe der stationären Kosten, oder? Und letztendlich, das Einzige, was man ja hat, ist, wenn man eben diesen Verkaufsprozess oder diesen Kundenerlebniskreislauf hat, oder? Man versucht immer dann wieder zu schauen, ja, an welcher Stelle kann man optimieren. Und ja, wir kennen das, was Jeanine gesagt hat, das aus der Zeitungs- Welt kennen wir auch aus der Telekommunikation. Also ich bin gerade wieder dran, mein Abo zu wechseln, weil ein anderer ein lebenslanges Tiefpreisangebot gemacht hat. Oder? Und jetzt wechsle ich innerhalb von 2 Jahren zum dritten Mal.
Ja, das aber muss klar. Da nicht sozusagen jetzt, das ist ja für mich die Konsequenz, ja. Die Diskussion, die wir in CX führen, noch verstärkt jetzt auf Diskussionen wie Abwanderungsprävention, Reduktion der Churnrate, also dass man jemanden unzufrieden stellt, positive Elemente schaffen, um ein Upselling, Cross-Selling zu machen oder Vertragsverlängerung ganz einfach zu machen etc. Das ist ja im Moment, diese Prozesse sind ja alle super kompliziert, weil sie lieber Neuvertragskunden haben wollen, als sozusagen einen Wechselkunden an dieser Stelle. Also wo ich denke, okay, jetzt hat das nicht, diese Diskussion, die der Retail jetzt dort anstößt, hat das nicht auch für die CX-Überlegungen und Diskussionen in anderen Branchen die Konsequenz, dass wir viel stärker über solche Themen jetzt einfach stärker diskutieren müssten?
Also ich finde es immer noch schwer, da was Neues zu finden, muss ich immer noch sagen, weil wenn du eine gute Customer Experience schaffst,
nicht aber neuer, verstärkter Fokus da drauf legen.
Ja, nur wenn du generell eine gute Erfahrung, also das ist ja auch generell einfach, wenn du eine gute Erfahrung schaffen willst, gehört das ja dazu, dass du den Kunden dass du den Kunden zufriedenstellst und ihm das gibst, was er möchte, warum er da ist und zu einem guten Preis, ne? Günstiger als der Wettbewerb vielleicht oder mit mehr Service. Und dann haut er auch nicht ab, wenn es ihm gefällt. Und dann muss man sich auch nicht so drum kümmern, dass die Vertragsverlängerung einfach, wenn der einfach weiterläuft. Also ich finde so, wenn du den Kunden im Fokus hast, ist das andere, das ergibt sich daraus. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr wird, das sollte eigentlich immer schon Thema sein, ne?
Sollte. Aber weißt du, ich mag mich erinnern an Diskussionen vor etwa 4 Jahren oder 4, 5 Jahren, als man über das Life-Circle-Management stark diskutiert hat. Ja. Und dann habe ich mir im ersten Moment so Gedanken gemacht, mein Gott, was ist jetzt das wieder und so. Und das basiert ja auch auf diesen Customer Journeys, aber es sind dann eben diese Lebensübergänge oder Lebensabschnitte oder und dort eben den Kunden dann im Loop zu behalten. Vor allem hat man das in der Finanz- und Bankenbranche oder Versicherungsbranche hat man das natürlich forciert, weil man realisiert hat, dass man, wenn man einen Kunden mit 25 Jahren hat und den eben bis 65 und so, das sind natürlich letztendlich dann wieder die besten Kunden. Letztendlich ist es wahrscheinlich auch, um das Thema einzuordnen, es ist... CX braucht immer Fokus, oder? Also wir haben anfangs diskutiert über die Länge einer Passenger Journey. Das sind unglaublich lange und große Schritte. Und wahrscheinlich musst du dich immer fokussieren. Und ich denke, das ist jetzt sicher eine Frage des Management, wo man sagt, okay, jetzt kommt dieser Kundenbindungsaspekt im E-Commerce, kommt einen höheren Stellenwert. Das ist für mich nachvollziehbar. Es ist auch für mich auch nachhaltiger als das ganze Trimborium. Und es tut der ganzen Diskussion auch gut. Aber dass jetzt das ein völlig neuer Aspekt wäre, bin ich ganz auch bei Janine. Also wenn man das sauber macht, würde es das eben auch sauber beinhalten, oder? Dass man nicht so eine, wie sagt man, eine Tagesfliege oder Eintagesfliege oder dass das Eintagesfliege versteht. Aber es ist natürlich das extrem kurzfristige Verhalten. Also ich denke, das ist der große Unterschied. Vielleicht ist das noch jetzt gut, oder? Wir sind natürlich als Idealisten oder Enthusiasten in diesem Thema. Wir denken extrem nachhaltig, oder? Also für Manager über 2, 3 Jahre. Und das Management muss ja alle Quartale Resultate liefern. Und dort sind wir ja immer so ein wenig im Clinch, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und ihm morgen sage, du, lass uns diesen Loyalitätskreislauf weiterentwickeln und das gibt uns in 2, 3 Jahren mehr Umsatz etc., dann schaut er mich wahrscheinlich auch lange an, oder? Weil das ist eine Dimension, mit der er wahrscheinlich noch gar nicht zu denken begonnen hat. Also ja.
Ich bin da immer noch, also ich komme immer wieder auf meinen Lean-Hintergrund zurück und dieses Thema, die Mitarbeiter an den Arbeitsplätzen zu befähigen, das für den Kunden Richtige zu tun, auch wenn sie nicht direkten Kundenkontakt haben. Und dann hat man die ganzen Thematiken gar nicht, weil man einfach langfristig darauf hinarbeitet, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt, dass Austausch stattfindet zwischen den Abteilungen, dass die Kundenwünsche weitergeleitet werden. Dann hat man nicht dieses Kurzfristige. Also
Ja.
ich verstehe mal nicht, dass so wenig Unternehmen darüber nachdenken, ihre Mitarbeiter an den Plätzen zu befähigen, noch mehr, als es jetzt schon stattfindet.
Sehr schön. Unsere drei Themen haben wir abgeschlossen. Ausblick auf den Juli, August machen wir wie letztes Jahr. Ja, es ist jetzt nicht abgesprochen, aber wir lassen es mal wieder ausfallen wie im letzten Jahr. Ihr nickt für die Podcast. Janine nickt noch nicht.
Ach so, ja,
Also,
der Cyril ist ja voll im Urlaub.
genau. Wir sind im September wieder zurück. Also, Zürich geht jetzt 4 Wochen in Urlaub, seine Mitte wiederfinden. Darauf freut er sich. Janine, worauf freust du dich bis September?
Ich freue mich gerade nicht so wirklich auf die ganze Arbeit, muss ich gestehen, aber ich mache es mir schön mit der Sonne drumherum.
Sehr schön. Wir sehen uns dann und hören uns da draußen auch am ersten Mittwoch wieder im September. Bis dahin euch allen einen
Allen eine
schönen
schöne
Sommer.
Zeit, ja.
Ja.
Genau.
Sonne.
Und
Tschüss.
bleibt gesund und ja, wir hoffen, dass es alles besser wird.
Ja, kurze
Bis
Flüge.
dahin.
Ja.
Tschüss.
Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats. Live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn. Und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.